Wir sprechen mit Privatdozent Dr. Preisler, Chefarzt der Thoraxchirurgie am Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart, über das Thema Lungenkrebsoperationen. Wir hatten vorher schon ein Video gemacht, wo wir ein bisschen über die vorbereitenden Themen, die Gesamtübersicht gesprochen haben und wollen jetzt wirklich ins Detail hineingehen, wie denn so eine Operation abläuft. Bevor wir wirklich mal ganz tief da reingehen, ist die erste Frage sozusagen unmittelbar vor der Operation. Was muss man denn da alles machen? Was müssen die Patienten bedenken?
Ein wichtiger Punkt sind die Medikamente, die man vorher besprechen muss. Was nimmt der Patient ein? Und den Chirurgen interessieren vor allem auch die Blutverdünnungsmedikamente. Mhm. Ganz viele Patienten nehmen die Makumar oder die Nachfolgegeneration, die sogenannten Noax. Das sind Medikamente, die Blutverdünnung so stark herabsetzen, dass man damit jetzt nicht direkt operieren kann, sondern dass man die pausieren muss. Die restlichen Medikamente nehmen die Patienten in der Regel weiter. Das soll ja, die Nebenerkrankungen laufen ja auch weiter. Ja, der Blutdruck muss weiter kompensiert bleiben und kontrolliert bleiben. Das sind so die Dinge, die man direkt vor der OP noch beachten muss.
Das heißt, die Patienten sollten nach Möglichkeit einfach mal alle Medikamente, die sie nehmen,
mitbringen.
Und
was die Blutverdünnung betrifft, das besprechen wir schon ein paar Tage vorher. Mhm. Da gibt es je nach Medikament unterschiedliche Intervalle, wo man die absetzen muss. Also einen Tag vorher, zwei Tage vorher die letzte Tablette nehmen. Aspirin zum Beispiel wird in der Regel einfach weitergenommen. Das ist kein Problem, obwohl es was für die Blutverdünnung ist. Und das sind so die Punkte, die man unmittelbar vorher bespricht. Und dann, was die OP selber betrifft, mittlerweile machen wir es so, dass die Patienten nicht schon einen Tag vorher hospitalisiert, sagen wir, werden, sondern am OP-Tag selber in die Klinik kommen. Also aus dem normalen Leben heraus in der Früh in die Klinik kommen und dann direkt zur OP vorbereitet werden.
Aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, sollten wir vielleicht trotzdem jetzt auch nochmal drüber sprechen. Rauchen verzichten. Wie ist es da?
Es hilft dem Patienten, wenn er es schafft, zwei Wochen vorher das Rauchen schon mal aufgehört zu haben, dann erholt sich das ganze Bronchialsystem erholt sich in so kurzer Zeit schon. Das heißt, Hustenreiz lässt nach, dieses morgendliche Raucherhusten, das hört auf oder wird deutlich besser und der Patient tut sich nach der Operation viel leichter. Also er profitiert davon, ich lege es jedem Patienten ans Herz.
Ja.
Ich weiß auch, dass das nicht alle schaffen.
Ja.
Deshalb wird da jetzt auch keiner von der OP ausgeschlossen.
Okay.
Ja, das machen wir jetzt auch nicht. Am OP-Tag selber muss man schon auch auf die Zigaretten dann verzichten.
Mhm.
Und das gehört da mit dazu, genau. Das sollte man schon dann machen. Mhm.
Und dann ist ja auch immer ganz wichtig, das kennen wir ja auch alle von allen möglichen OPs, dass man auf Essen und Trinken verzichten sollte.
Ja.
Was für ein Vorlauf ist denn da notwendig?
Also man sollte 6 Stunden vor der Operation nichts mehr gegessen haben.
Mhm.
Man kann auch einen Schluck Wasser bis 90 Minuten vor der Operation zu sich nehmen.
Mhm.
Nach Absprache, das müssen wir halt wissen. Und wir wollen aber heute nicht mehr, dass der Patient ausgetrocknet und komplett ausgehungert in die OP geht.
Mhm.
Also wir versuchen deshalb dieses Intervall, wo der Patient nüchtern ist, relativ kurz zu halten. Natürlich sollte man jetzt nicht am Vorabend noch ein Festmahl eingenommen haben, aber normale Ernährung ist völlig in Ordnung und in der Früh einfach nüchtern bleiben und dann kommen die Patienten so in den OP.
Meine kurze Frage, warum ist denn das so wichtig, dieses Nüchternsein?
Wenn der Patient in Narkose gelegt wird und der Magen ist noch voll, dann kann die Speise zurück in die Speiseröhre laufen und dann von dort aus unkontrolliert, weil man ist ja dann nicht bei Bewusstsein, können Speisereste in die Lunge eindringen.
Okay.
Das wäre eine schwere Komplikation, weil sich daraus dann eine schwere Lungenentzündung ergeben kann.
Ah.
Das ist die sogenannte Aspiration und das will man vermeiden.
Ich glaube, das ist mal wichtig zu verstehen, weil ich glaube, viele Patienten denken so, ach, was soll das?
Genau.
Jetzt habe ich Hunger.
Ja,
ja. Okay.
Mhm. Nee, das
ist wirklich gefährlich.
Ja.
Ja. Mhm. Genau. Okay. Ist der Patient soweit vorbereitet? Das heißt, also er ist im Krankenhaus, hat jetzt nichts gegessen, nichts getrunken. Wie geht es denn dann weiter? Was ist denn der nächste Schritt?
Er wird aufgenommen auf der Station. dort auf der Normalstation. Mhm. Dort stellt er sein Gepäck ab, wird für die OP noch rasiert, bekommt dann die Kleidung und wird dann abgerufen in den OP mhm. und kommt dann in den Anästhesiebereich.
Ja.
Dort wird ihm nochmal erklärt, was gemacht wird. Er muss auch selber nochmal sagen, seine Erkrankung, also die Zustimmung, das wird alles überprüft, ob okay. die Unterlagen vollständig sind,
okay.
die Aufklärung vollständig ist, dass die Seite auch stimmt. Wir markieren eigentlich auch immer die Seite der OP, dass nicht versehentlich auf einer falschen Seite operiert wird. Also man versucht da immer so durch ganz viele Sicherheitsmaßnahmen, dass keinerlei technische Fehler auftreten.
Ja.
Er wird dann von den Narkoseärzten in die Narkose versetzt, schläft dann sozusagen während der Operation. Und wichtig ist für Lungenoperationen, dass die Lunge ja künstlich beatmet wird, aber nicht in herkömmlicher Weise, wo man einen Beatmungsschlauch reinsteckt, der beide Lungen gleichmäßig immer beatmet, sondern es ist ein sogenannter Doppellumentubus.
Ja.
Das heißt, wir können während der Operation die beiden Lungen getrennt voneinander beatmen.
Ah. Mhm.
Oder auch, und das ist ganz entscheidend, wenn wir anfangen zu operieren, kann der Anästhesist einen dieser beiden Lumen von der Beatmung abstellen, sodass diese Lunge nicht mehr beatmet wird und dann zusammenfällt. Und dann erst können wir gut operieren. Wenn die voller Luft ist, können wir gar nichts machen. Da ist die ja aufgeblasen wie ein Luftballon.
Mhm.
Die wird gezielt abgestellt und der Patient wird während der Operation auf der gesunden Lunge weiter beatmet. Das funktioniert gut und dadurch können wir die OP machen. Das ist die sogenannte Doppellumenintubation und seitengetrennte Beatmung.
Ah, das okay, das denkt man sich so gar nicht. Ja, okay, das klar, ist logisch.
Das braucht man dann. Was die Anästhesisten auch machen, sind bestimmte schmerztherapeutische Maßnahmen nach der OP. Wenn wir offen operieren, arbeiten wir in der Regel auch mit dem sogenannten Periduralkatheter. Das heißt, der Patient bekommt an der Wirbelsäule so einen kleinen Schlauch eingelegt, der dann ein Lokalanästhetikum oder Schmerzmittel wird da eingespritzt und das dämpft die Schmerzen am Brustkorb, wenn man einen Schnitt hat.
Wie, also dann auch nach der OP wird das dann immer noch betrieben?
Das bleibt nach der OP, dann kriegt er eine kleine Pumpe.
Ah, okay.
Und über diesen Katheter läuft dann immer Schmerzmittel an den Wirbelsäulenbereich und dämpft die Schmerzen im Brustkorbbereich. Das führt dazu, das hat den Vorteil, dass man weniger Schmerztabletten nehmen muss.
Ah, das ist ja okay. Das klingt
und deshalb auch weniger Nebenwirkungen der starken Schmerztabletten hat. Hilft dann für die Mobilisierung auch. Man kann schneller und einfacher aufstehen und Atemtraining machen, ohne dass man durch die Wundschmerzen zu stark beeinträchtigt wird. Das sind so die Maßnahmen, die die Anästhesie macht. Und dann geht es mit der OP weiter. Das heißt, der Patient wird auf die Seite gedreht. Die Desinfektion des OP-Bereichs wird vorgenommen. Es wird alles steril abgedeckt. Wir machen dann noch mal ein Team-Timeout, nennt sich das. Das heißt, es wird ein kurzer Stopp im OP gemacht, alle konzentrieren sich, einer berichtet, der Chirurg sagt, was gemacht wird, wie lange es dauert, welche Komplikationen möglicherweise auftreten könnten. Die Identität wird nochmals gecheckt, der Anästhesist sagt auch, was er gemacht hat und ob alles passt. Und dann geht es eigentlich erst los. Dann beginnt man mit dem Schnitt.
Und jetzt hatten wir schon vorher gesagt, es gibt ja so eben diese minimalinvasiven und etwas größeren, ganz groß. Wenn Sie vielleicht mal ein bisschen was zu den minimalinvasiven, weil das sind die häufigsten, ne? Die allermeisten Fälle sind ja dann so, die dort durchgeführt werden.
Also die minimalinvasiv heißt, wir eröffnen den Brustkorb nicht. Das Entscheidende ist, dass wir die Rippen nicht auseinanderspreizen, sondern praktisch Kameras im Zwischenrippenraum, eine Kamera einführen und die Instrumente im Zwischenrippenraum. Das vermeidet Schmerzen.
Jetzt muss ich wirklich mal eine blöde Frage stellen. Wie viel Platz ist denn zwischen den Rippen? Irgendwie so stelle ich mir das irgendwie so
1 Zentimeter. Ein Zentimeter kommt auf die Höhe der Rippen an, ob welche Rippe es ist und ob vorne oder hinten. Der ist nicht immer gleich. Aber wir gehen etwa im vierten oder fünften Zwischenrippenraum ein. Und da ist Platz für eine Kamera. Die Kamera haben je nach System zwischen 8 mm und 5 mm. Mhm. Wir haben in der Regel 5 mm Kameras, also ganz kleine, und können da mit einer 4K-Optik auf dem großen Bildschirm nach innen reinschauen.
Also 4K, so wie auch unsere Filme sind, ne?
Ganz, ja, genau, 4K. Wie im Fernsehen.
Ja, okay.
Genau. Also super Auflösung, tolle Bilder. Mhm. Und dann ist die Frage, ob man jetzt nur über einen Zugang arbeitet, einen kleinen Schnitt, oder über zwei oder drei. Mhm. Da gibt es verschiedene Techniken. Also die Standardtechnik ist die triportale Technik, drei Zugänge.
Ja.
Einen für die Kamera, einen jeweils für die Instrumente. Das kann man weiter minimalisieren und wir führen auch die uniportale Technik durch. Das heißt, wir nehmen nur einen Schnitt und führen da alle Instrumente und die Kamera nur über diesen Schnitt ein.
Also jetzt hatten wir eben auf der einen Seite schon über die Minimalinvasiven gesprochen und dann gibt es ja eben die nicht die Minimalinvasiven, die sogenannte Thorakotomie. Mhm. Was heißt denn dieses Wort überhaupt?
Das heißt eigentlich nur Eröffnung des Brustkorbs und gemeint ist die Eröffnung von der Seite. Mhm. Das heißt, auf der Seite, wo der Lungenkrebs sitzt, wird im Zwischenrippenraum ein Schnitt gemacht, so 8 bis 10 cm. Mhm. Ungefähr. Man hat früher, als die Thoraxchirurgie entwickelt wurde, vor allem die sogenannte posterolaterale Thorakotomie vorgenommen. Also, das heißt, der Schnitt ist im Zwischenrippenraum nach hinten an den Rücken hochgezogen worden.
Okay.
Und in den meisten Thoraxchirurgien wird heute die sogenannte anterolaterale, also Vorderseiten-Thorakotomie gemacht. Mhm. Das heißt, es wird praktisch in der Brustfalte ein Schnitt gemacht. Mhm. Das hat einen kosmetischen Vorteil, allerdings ist das nicht der Grund, dass man das so macht, sondern hier muss man deutlich weniger Muskeln durchtrennen, als wenn man nach hinten schneidet.
Ja, ja, okay.
Wenn man nach hinten schneidet, muss man den Latissimus durchtrennen und da ist das Trauma, also die Verletzung, das Wundtrauma ist größer. Mhm. Und die, bei der anterolateralen Thorakotomie kann man den Muskelfasern im Verlauf, im Längsverlauf folgen und es sind einfach weniger Muskeln da. Und dann spreizt man hier in dem Fall die Rippen auseinander, wenn der Tumor so groß ist, dass man eh den Platz braucht.
Ja.
Oder er vielleicht schon eingewachsen ist in bestimmte Strukturen am Lungenstiel direkt.
Ja.
Dann braucht man ja auch die Manipulation direkt mit den Händen. Mhm. Es wird dann ein Spreizer eingesetzt, der Brustkorb kann da eröffnet werden. Die Rippen sind ja nicht starr, die sind ja an Gelenken an der Wirbelsäule verbunden. Mhm. Das heißt, die können sich schon gut bewegen. Mhm. Das ist die Thorakotomie, genau.
Und das sind dann jetzt, haben wir gesagt, die Zugänge.
Ja.
Und jetzt kommen wir wirklich zum Thema die Entfernung des Tumors. Das heißt also die eigentliche Operation. Und da gibt es ja dann wirklich so eigentlich so zunehmende Größen. Ne? Also ich glaube, es gibt ja wirklich, dass nur so ein kleines Stück entfernt wird. Genau, das heißt dann, wie heißt das, Keilresektion?
Genau. Also die onkologischen Resektionen, über die wir heute sprechen, die haben ja das Ziel, dass der Tumor möglichst nicht wiederkommen soll. Mhm. Der Tumor kommt wieder entweder in der Lunge selber, in der restlichen Lunge selber, dass er an den Rändern wieder wächst, wo das abgeschnitten wurde. Dann hat man einfach nicht genügend weggeschnitten. Mhm. Oder er kommt wieder als Metastase. Mhm. Ja. Wir wollen diese Lokalrezidive auf jeden Fall verhindern und möglichst auch ein gutes Langzeitergebnis natürlich erzielen, dass sie nicht wiederkommen. Mhm. Und da hat man festgestellt, dass dieses Rausschneiden nur des Tumors als Keil schlechtere onkologische Ergebnisse bringt. Da ist die Rate, dass der Tumor in der Lunge wieder plötzlich wächst, in der Restlunge, ist sehr hoch, auch wenn man Sicherheitsabstände einhält und man unterbricht auch die Lymphwege nicht in ausreichender Form. Mhm. Das schafft man durch die sogenannten anatomischen Resektionen. Mhm. Das heißt, man richtet sich nach der natürlichen Gliederung der Lunge in Lungenlappen und Lungensegmente. Mhm. Wir haben ja in beiden Lungenflügeln eine Gliederung. Rechts haben wir 3 Lungenlappen und links haben wir 2 Lungenlappen. Mhm. Und die standard-onkologische Operation ist die Entfernung des betroffenen Lungenlappens. Dadurch die sind ja, da gibt es Spalten zwischen den Lungenlappen, das heißt, die sind nicht oder nur wenig miteinander verbunden. Und wenn man das löst und den Lappen entfernt, hat man auch die Lymphwege, die Abflusswege für Tumorzellen auch unterbrochen.
Das heißt, ich stelle mir das immer ein bisschen so vor, wie so ein Fluss, der ja die Landschaft auch trennt. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel einen Buschbrand hätte in einem Bereich und dann geht es halt bis zum Fluss, aber es springt dann halt nicht auf die andere Seite vom Fluss. Ne?
Genau, das ist man das ja, ein bisschen kann man sich so vorstellen.
Nutzt
genau.
Diese natürlichen Trennungen.
Ja.
Ne?
Ja. Mhm. Aufgebaut ist es, wenn man bei so Beispielen aus der Natur bleibt, wie ein Baum, der einen Stamm hat und dann Äste.
Ja.
Die Äste sind die Bronchialwege, also die Luftwege. Und man versucht dann schon von diesen großen Aufzweigungen die Hauptaufzweigung wegzunehmen, um dann den Tumor komplett radikal operiert zu haben. Dazu gehört dann noch die Entfernung der Lymphknoten, die um den Lungenstiel herum bei jedem Menschen vorhanden sind. Diese Stationen werden systematisch entfernt und ausgeräumt. Das hat den Vorteil, dass wir nochmal sehen, sind dann wirklich keine Tumorzellen drin oder sind Tumorzellen drin und wir müssen den Patienten noch mal weiter behandeln mit einer Chemotherapie. Die Information bekommen wir und wir unterbrechen weitere Lymphwege. Wobei wir jetzt nicht, bislang gibt es keinen Beweis dafür, dass diese Lymphknotendissektion in jedem Fall einen onkologischen Vorteil bringt.
Ach so.
Aber sie gehört dazu, die systematische Lymphknotendissektion und das Teil der Operation. Jetzt hat man die Keilresektion hat man also früh verlassen und ist auf die Lobektomie gegangen. Es gibt aber weitere anatomische Untergliederungen. Der Lappen selber ist in sich nochmal verzweigt wie der Baum und hat definierte Lungensegmente, die kennen wir auch. Und diese kleineren Aufteilungen hat man festgestellt, wenn man kleine Tumoren hat bis zu einer Größe von 2 Zentimetern, ist es onkologisch, also aus Tumorsicht, genauso gleichwertig, diese Segmente zu entfernen. Und man hat eine vergleichbare Rate an Wiederkehren des Tumors. Also diese Rezidivrate ist dann auch nicht höher. Auch die Metastasierungsrate bei diesem Patienten, sodass man jetzt bei kleinen Tumoren zunehmend Segmentresektionen vornimmt, weil wir dann natürlich mehr gesundes Lungengewebe erhalten können.
Ja, klar.
Und das Ziel ist ja, dem Patienten so viel Gewebe wegzunehmen wie nötig, damit es onkologisch möglichst sicher ist. Und gleichzeitig eben so viel Lungengewebe gesundes zu erhalten, damit er von der Atmung her möglichst wenig eingeschränkt ist.
Und wenn Sie jetzt so von allen Operationen anschauen würden, wie oft reicht dann so eine Segmentresektion?
Also das, wie gesagt, das ist für eine kleine oder für eine überschaubare Gruppe an Tumoren, Tumoren bis 2 Zentimetern, Tumoren, die im äußeren Drittel der Lunge liegen, dafür sind die Studien, die das überprüft haben, ausgelegt. Und diese Gruppe von Patienten würden wir jetzt zunehmend mit Segmentresektionen das anbieten.
Und wenn das aber nicht reicht oder in welchen Fällen reicht es nicht?
Wenn der Tumor zum Beispiel die Pleura dann doch erreicht, also die Lungenhaut, oder sehr tief in der Lunge sitzt, an einer wesentlichen Aufzweigung zum Beispiel zwischen mehreren Segmentbronchien, dann komme ich um die Lappenresektion einfach technisch nicht herum, weil der so weit unten an dem Baum sitzt, dass ich einfach mehrere dieser großen Äste abtrennen muss, damit ich sicher bin, ich bin in einem gesunden Bereich. Das besprechen wir aber vorher mit dem Patienten, welches Resektionsausmaß, so nennt man das, erforderlich ist, geplant erforderlich ist, und legen das dann vorläufig fest. Es kann während einer Operation immer noch mal eine Planänderung geben, wenn man sieht, der Tumor ist doch weiter ausgebreitet oder er befällt noch zusätzlich einen Bronchus oder wir sehen Lymphknoten, die tumorbefallen sind. Dann muss man natürlich auch da sich so anpassen, dass man auf jeden Fall als Ziel die komplette Entfernung des Tumors erreicht.
Das heißt, Sie machen während der Operation so, wie nennt man das dann, Schnellschnitte oder irgendwie so, dass man dann guckt, ob der Lymphknoten befallen ist? Oder?
Also zum Beispiel, wenn wir bei der Segmentresektion das wieder aufgreifen, da ist es ja so, wir nehmen aus dem Lappen raus, das ist dann gar nicht von außen erkennbar, wo die Grenzen des Segmentes sind. Wir machen während der Operation, belüften wir die Lunge und schalten dieses Segment aus und sehen dann, wo bleibt die Lunge ohne Luft und können dann dieses Teil entfernen. Wir würden dann aber die Grenzen immer vom Pathologen noch überprüfen lassen, wenn wir abgeschnitten haben, dass es wirklich tumorfrei ist. Dann gibt es noch bei den Lobektomien, bei den zentraleren Tumoren ist es so, dass wir da häufig Schnellschnitte von den Luftwegen machen, die wir abgeschnitten haben, vom Bronchus. Okay. Ob dieser Bronchus-Absetzungsrand, so heißt es, ob der tumorbefallen ist oder nicht. Wenn der Tumor befallen ist, muss man nochmal nachresizieren. Und dann kommen wir in eine noch komplexere Technik rein. Wenn ganz zentral Tumoren am Bronchialsystem sitzen, da kann es dann erforderlich sein, dass man auch Teile des benachbarten Bronchus entfernen muss, praktisch die Aufzweigung entfernt mit dem daran sitzenden Tumor und dann mehrere Bronchien wieder aneinander nähen muss.
Oh, ja. Okay.
Also so eine Rekonstruktion. Das nennt man dann Manschettenresektion.
Ja.
Das sind dann Techniken, die eigentlich dazu dienen, weiter radikal zu bleiben, aber eine Entfernung eines ganzen Lungenflügels zum Beispiel zu vermeiden.
Wird denn das heutzutage noch gemacht, ganze Lungenflügel?
Ja. Also wenn ein Patient von der Lungenreserve gut genug ist und der Tumor begrenzt ist auf den einen Lungenflügel und aber so unglücklich sitzt, dass das einfach nicht anders geht, das heißt, er befällt die Lunge an der zentralen Aufteilung in alle Lungenwege, dann kann auch eine Pneumonektomie erforderlich sein. Aber man versucht es heute schon zu vermeiden, indem man diese Techniken der bronchoplastischen und angioplastischen Operation anwendet. Das heißt, wo man Teile des Bronchus herausschneidet, auch Teile der Gefäße herausschneidet und dann wieder die Enden zusammennäht. Also das ist übrigens auch ein Kriterium der Lungenkrebs-Zertifikat-Überprüfung, wie hoch ist der Anteil dieser aufwendigen Operationen, wie viele Pneumonektomien konnten vermieden werden durch diese Art der Technik. Das ist sehr kompliziert. Ich glaube, das muss man dann tatsächlich einem Patienten, den es betrifft, an einer Zeichnung zeigen oder an einer Skizze zeigen, dass man das wirklich gut nachvollziehen kann.
Jetzt haben Sie wirklich sehr anschaulich erklärt, wie so eine Operation verläuft. Ich glaube, für viele Patienten ist natürlich dann wirklich die Frage, welche Risiken sind damit verbunden? Was könnte denn schiefgehen eventuell?
Also jeder operative Eingriff ist mit Komplikationsmöglichkeiten verbunden. Das sind Komplikationen, die bei jeder Operation auftreten können, wie zum Beispiel eine Wundinfektion, dass sich Keime ausbreiten, eine Vereiterung der Wunde auftritt oder auch der Brustkorb im Inneren sich eine Entzündung bildet und sich Keime vermehren. Das nennt man Pleura-Empyem dann. Dann kann es natürlich bei jeder Operation auch mal zu Blutungen kommen. Wir operieren ja direkt die Lunge, die neben dem Herzen sitzt, also an großen Blutgefäßen angeschlossen ist. Wenn es da zum Einriss von dem großen Blutgefäß kommt, kann es auch zu einer schweren Blutung kommen.
Okay.
Das sind jetzt schon die ganz großen Komplikationen, die auftreten können. Dann bei der Entfernung des Lungenkarzinoms kann es natürlich auch zu Verletzung von Nachbarorganen kommen.
Okay.
Besonders zu nennen sind Nerven, die im Brustkorb laufen. Einmal der Nerv zum Zwerchfell, der kann beschädigt werden, was zu einer Lähmung oder Beeinträchtigung der Funktion des Zwerchfells und damit zu einer Beeinträchtigung der Atmung kommen kann. Wir kennen den Verlauf der Nerven und dadurch kann man die Nerven identifizieren und schonen. Wichtig ist auch in dem Zusammenhang zu nennen, gerade bei den vorbehandelten Patienten, dass das Gewebe natürlich belastet ist durch eine Chemotherapie oder durch eine Strahlentherapie. Und dadurch die Komplikationsrate schon ansteigt, gerade was diese Wundheilungsstörung auch angeht. Das ist so, was wir im letzten Video besprochen haben, auch die Frage, wo soll ich mich operieren lassen? Ja. Wo ist die Erfahrung da bei den Chirurgen, die wissen, wie man mit diesen vorbehandelten Patienten und den Veränderungen, die sich dann da einstellen am Gewebe, umgeht? Das sind so die wesentlichen Komplikationen.
Und wenn jetzt sozusagen die Operation hoffentlich möglichst positiv durchlaufen ist, was ist denn, was passiert denn unmittelbar danach? Wie geht es denn dann weiter?
Also jetzt haben wir über die Komplikationen geredet. Ja. Das sind ja die Ausnahmen eigentlich.
Genau.
Und ich möchte auch nochmal sagen, Komplikationen sind keine Fehler. Das sind einfach Umstände, die eintreten können in so einem normalen Ablauf einer Operation, auf die man dann eben reagieren muss. In der Regel geht es ja ohne schwere Komplikationen ab. Die Operation, wenn der Lungenlappen entfernt ist und geborgen wurde und der Schnellschnitt und alles in Ordnung ist, dann wird in der Regel ein Schlauch eingelegt in den Brustkorb, der das Wundsekret ableiten soll. Und manchmal ist an diesen Verbindungsstellen der beiden Lungenlappen, wo man das Gewebe durchtrennt hat, noch eine gewisse Luftundichtigkeit vorhanden. Und auch die austretende Luft wird über diesen Schlauch abgeleitet.
Ah, okay. Also Drainage nennt man
das, Drainage.
Ne? Ja.
Und die Drainage ist verbunden mit einem Pumpensystem. Das sind mittlerweile so moderne Pumpen. Die zeigen uns genau an, wie viel Flüssigkeit läuft in 24 Stunden. Das messen wir immer in diesem Abstand. Und wie viel Luft tritt noch aus. Und daran erkennen wir dann im postoperativen Verlauf, also nach der Operation, wann dürfen wir den Schlauch entfernen. Da haben wir Kriterien festgelegt und dann wird der Schlauch gezogen. Es wird also der Schlauch eingelegt, dann wird zugenäht und der Patient kommt in den Aufwachraum. Wenn es ältere und komorbide Patienten sind, werden die noch auf einer Intensivstation überwacht. Ansonsten würden wir die Patienten auf einer sogenannten Intermediate-Care-Station überwachen. Das sind Stationen, auf die Patienten kommen, die nicht mehr beatmet werden müssen und die aber eine Monitorüberwachung brauchen.
Also so ein bisschen so zwischen Normalstation und
genau.
Intensiv, ne? Okay.
Man kann dann schnell reagieren, wenn es zu einer Nachblutung kommt oder wenn der Patient nicht ausreichend Luft bekommt, weil man schnell an dem Monitor erkennen kann, ob die Herz-Kreislauf-Funktion gut ist. Normalerweise werden die Patienten unmittelbar nach der Operation sofort vom Beatmungsschlauch befreit, müssen selber atmen. Und wenn sie aufgewacht sind, können sie auch am OP-Tag abends noch mit ihren Angehörigen nochmal sprechen. Das ist eigentlich schon das Normale, dass sie direkt extubiert und werden und aufwachen und im Idealfall auch mal die Füße aus dem Bett rausstrecken.
Oh, wow, okay, ja, sehr gut.
Am nächsten Tag werden die meisten Patienten dann auf die normale Station übernommen und da geht es dann tatsächlich auch mit der Krankengymnastik schon los. Da ist es wichtig, dass die Patienten frühzeitig aufstehen, Atemtraining beginnen und ganz normal versuchen, sich zu bewegen. Das ist ein bisschen eingeschränkt durch den Schlauch, der einliegt. Das wird ja täglich überwacht und so früh wie möglich dann wird der Schlauch entfernt. Nach 3 Tagen, sage ich mal, 2 bis 3 Tagen, kann der raus. Und dann kann sich der Patient schon noch mal besser bewegen. Im Schnitt dauert der Krankenhausaufenthalt, wenn wir alle Patienten zusammennehmen, also von den leichten und schnell gehenden Operationen bis zu den über 80-jährigen Patienten mit vielen Vorerkrankungen, die sich natürlich schwer tun. Auch die vorbehandelten Patienten, die brauchen in der Regel etwas länger im Krankenhaus. Wenn wir alle zusammennehmen, sind wir so bei 8 bis 9 Tagen Verweildauer im Krankenhaus. In der Zeit, wie gesagt, sollen die Patienten nicht im Bett liegen, sondern müssen aufstehen, um Lungenentzündungen, Thrombosen zu verhindern. Und auch die frühestmögliche Entlassung zu ermöglichen, ist das aktive Management dann ganz wichtig.
Kommt dann auch tatsächlich jemand vorbei? Also macht dann so ein bisschen, ich sag mal, Krankengymnastik mit denen?
Also Physiotherapie? Mobilisierung macht sowohl die Pflege und die gezielte Krankengymnastik macht dann die Physiotherapie. Die sind auch geschult auf diese Patienten und wissen, worauf es ankommt. Zeigen ihnen Techniken, wie man zum Beispiel husten kann, ohne dass man einen zu starken Schmerz da empfindet.
Ja.
Die Patienten werden täglich von uns natürlich auch visitiert. Wir schauen nach den Drainagen, nach dem Röntgenbild. Die Schmerztherapie wird überprüft. Patienten werden auch gefragt, wie stark das Schmerzlevel ist. Es wird genau angepasst dann, die Medikamente, dass man nicht zu viel gibt, aber auch so viel gibt, dass sie gut ihre Übungen machen können.
Man wird dann entlassen aus dem Krankenhaus Und was passiert denn danach typischerweise? Muss man dann typischerweise in eine Reha oder gibt es eine Anschlussheilbehandlung oder was passiert denn normalerweise danach?
Kommt ein bisschen auf den Patienten an. Ja. Wie alt ist der Patient und auch auf das Vorerkrankungsspektrum. Wenn wir einen Patienten haben, der schon eine Beeinträchtigung der Lungenfunktion hatte, mit also eine COPD zum Beispiel, durchs langjährige Rauchen, ein Lungenemphysem, so eine Raucherlunge, und da schon eine Einschränkung hat, dann ist eine Anschlussheilbehandlung sicher sinnvoll. Die melden wir eigentlich schon ganz früh, melden wir das an, eigentlich schon am Aufnahmetag, wenn wir wissen, hier ist ein Patient, der wird es brauchen, damit es in Gang kommt. Dann kann der Patient, in der Regel geht er erstmal nach Hause. Es klappt meist nicht nahtlos, weil die Kliniken, die diese Anschlussheilbehandlungen durchführen, auch meist eine Warteliste haben. Wir setzen den Patienten drauf, melden es an, dann bekommt er innerhalb von 2 Wochen sollte er da einen Termin bekommen und geht dann in die Reha, die meist in die Anschlussheilbehandlung, so heißt das korrekt, die dann 3 Wochen in der Regel dauert.
Ist man dann auch vor Ort? Also man ist dann wirklich nicht zu Hause, also es ist nicht ambulant, sondern man geht vor Ort irgendwo hin?
Okay. Man geht dahin und ist unter einer ärztlichen Aufsicht und bekommt nochmal gezielt Physiotherapie. Es wird auch auf diese Nebenerkrankungen geguckt und Maßnahmen werden durchgeführt, dass die Leute wieder gut auf die Beine kommen. Es gibt tatsächlich auch ambulante Maßnahmen. Das ist auch möglich, dass man zu einer gezielten Physiotherapie zum Beispiel geht. Auch das gibt es. Da ist natürlich, die Kapazitäten sind da anders. Es muss nicht jeder Patient zwingend in eine Anschlussheilbehandlung gehen. Manchmal ist es auch besser, wenn ein Patient noch eine Chemotherapie benötigt, dass er zunächst mal sich erholt und dann praktisch die zu Hause erholt und dann die Chemotherapie durchführt und danach dann diese Anschlussheilbehandlung, die ja nicht mehrfach vergeben wird, sondern so, für die Erkrankung einmal und dass er die dann vielleicht nach der Chemotherapie macht. Das kann man im Einzelfall besprechen, was am besten ist für den Patienten. Und es gibt sicher auch Patienten, die eigentlich mit einer guten Kondition da starten und die auch wenig Beeinträchtigungen haben und die dann nicht zwingend in der Anschlussheilbehandlung müssen.
Also dann nach der OP und nach der Heilanschlussbehandlung, wie lange dauert es denn, bis man wieder, sag mal, zum Beispiel so fit ist, dass ich wieder arbeiten gehen kann oder vielleicht auch gewisse Hobbys machen kann? Ja,
also es braucht sicher 6 bis 8 Wochen, bis sich der Patient von der OP und allen Folgen gut erholt hat. Dann ist er noch nicht bei 100%, aber das dauert dann noch mal längere Zeit, bis man dann wieder komplett sich ganz erholt hat. Aber nach 6 bis 8 Wochen ist schon viel erreicht. Und dann kommt es ein bisschen auf den Beruf des Patienten oder der Patientin an, in welchem Bereich man arbeitet. Wenn man körperlich arbeitet, ist sicherlich ein bisschen längere Erholungsphase da. Jemand, der im Büro arbeitet, kann wahrscheinlich auch schon früher wieder arbeiten, wenn der Wunsch da ist. Und sicher hängt es auch davon ab, ob noch eine Nachbehandlung im Sinne einer Chemotherapie erforderlich ist. Dadurch kann sich das natürlich noch mal nach hinten verlagern. Genau, Einschränkungen durch die OP. Wir nehmen natürlich ein Stück Lunge weg mit dem Ziel, diesen Tumor komplett zu entfernen. Das ist das, was der Patient gewinnt, die komplette Entfernung des Tumors. Und man nimmt da eine gewisse Einschränkung hin. Ja. Die ist aber im Alltag eigentlich nicht im Vordergrund. Man kann alle Dinge des täglichen Lebens machen. Man merkt bei stärkeren Belastungen wie Treppensteigen schon einen Unterschied zu vorher. Also bei stärkeren körperlichen Anstrengungen, insbesondere bergaufgehen, Treppensteigen, das sagen die Patienten, da müssen sie früher eine Pause machen als vorher.
Lohnt sich denn das dann zu trainieren, dass man dann wirklich sagt, man kann auch so einen positiven Effekt durch Training dann auch wieder erreichen? Oder?
Ja, also man kann sicher sein Herz-Kreislauf-System stärken und da eine gewisse Kompensation erreichen. Natürlich kann man durch Training nicht das verlorene Lungengewebe irgendwie wieder zur Regeneration bringen. Das ist nicht der Fall. Ja. Aber auch nochmal zum Thema Rauchen. Der Rauchstopp der führt natürlich schon auch dazu, dass ich die Patienten dann mit der restlichen Lungenkapazität, dass die da besser zurechtkommen. Wenn man jetzt die Lunge noch zusätzlich durch Rauchen belastet, dann schränkt es natürlich die Kondition ein. Also da kann man noch mal sicher sagen, dass das Rauchen im weiteren Verlauf die Lebensqualität, wenn man das stoppt, deutlich erhöhen.
Und da noch mal ganz konkret, wo kriege ich Hilfe zum Aufhören mit Rauchen, wenn ich es einfach aus eigener Kraft nicht schaffe?
Es gibt spezielle Selbsthilfegruppen und es gibt auch professionelle Raucherentwöhnungen.
Es gibt zum Beispiel, das jetzt hier im Krankenhaus zum Beispiel auch irgendwie angeboten oder muss ich dann wirklich außerhalb?
Wir haben
dann
eine Erstberatung hier für Raucherentwöhnung und haben eben auch geschultes Personal, die selber sich mit Kursen weitergebildet haben, um den Patienten erste Anhaltspunkte zu geben, wie man das schafft. Und dann können wir natürlich schon auch vermitteln an Fachleute, die Raucherentwöhnungskurse durchführen. Der Impuls muss aber auch, wir können das ansprechen, der Impuls muss am Ende immer vom Patienten selber kommen. Das muss man selber wollen. Da kann einem niemand jetzt das abnehmen, diese Entscheidung, dass man jetzt wirklich nicht mehr raucht.
Ja, das ist klar. Das ist klar.
Genau.
Ich glaube, damit haben wir jetzt aber wirklich eine sehr gute Übersicht zur OP an sich und auch unmittelbar danach, was da passiert, wie es einem dann damit geht. Also wirklich ganz herzlichen Dank. Vielen Dank,
Herr Dr.
Preisler.